Bewegte Stille, ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
Hallo, schön, dass Sie wieder dabei seid. Ich bin Veronika Kalivoda, Diplom-Soziologin und seit 2017 in Begleitung des stillen Qigong.
Mein Name ist Stefan Lauer. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Qigong, auch mit Meditation und mit traditioneller chinesischer Medizin und anderen ganzheitlichen Heilmethoden.
Heute widmen wir uns dem Thema, wie würden wir uns unser Gesundheitssystem wünschen? Es ist ein Blick in die Zukunft sozusagen. Was werden so unsere persönlichen Visionen von einem Gesundheitssystem, wo wir uns vollumfänglich kultiviert sehen? Ich freue mich besonders auf diese Folge. Es ist so frei und kreativ, lebendig.
Wir dürfen ein bisschen fantasieren und wünschen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das so zu verstehen. Wir haben jetzt nicht hier wohl überlegte Konzepte oder sowas, sondern wir denken ein bisschen drüber nach, was wir uns wünschen würden.
Ich bin auch gespannt, ob jetzt meine Wünsche mit deinen Wünschen konform gehen oder ob wir uns was anderes wünschen würden. Magst du starten?
Ja, also ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass die Gesundheitspflege genauso stark oder vielleicht noch stärker beachtet wird im Gesundheitssystem wie die Bekämpfung der Krankheit. Also dass es ganz alltäglich ist, dass wir sowas wie Qigong machen oder nicht, auch andere Sachen, Yoga oder was es sonst noch gibt, um die Gesundheit zu fördern und dass das mindestens so einen genau großen Anteil hat, wie jetzt eben die Behandlung einer Krankheit. Und das entspricht auch sehr der eigentlichen Sichtweise, der ursprünglichen Sichtweise der alten chinesischen Medizin und natürlich sehr vieler alter Konzepte oder ursprünglicher Konzepte, dass es eben eigentlich darum geht, die Gesundheit zu pflegen und zu schauen, dass es mir möglichst gut geht und das zu fördern.
Ich merke sofort, wie die Freude in mir hochsteigt, wenn ich mir vorstelle, was da alles möglich wäre. Also sowas ganz Konkretes ist einfach, wenn sich jeder Mensch jede Woche eine schöne Massage aussuchen könnte, die ihm gut täte zum Beispiel. Oder eine Osteopathiebehandlung oder eine Klangtherapie. Ich erinnere mich da an eine Sitzung mit einer Klangtherapeutin, die hatte so ein großes Instrument, das hat sie mir auf den Bauch- und Brustraum gelegt. Also das ging wirklich so vom Hals bis zu den Beinen. Und dann hat sie dieses Instrument gespielt und ich lag einfach nur da und die Schwingungen der Musik gingen so in meinen Körper über. Es war unbeschreiblich, ich kannte das vorher nicht. Und jedes Mal bei so einer Behandlung denke ich mir, wenn das eigentlich jede Woche möglich wäre, wenn sich jeder Mensch eine Massage, die ihm gut täte, aussuchen könnte. Manche Menschen lieben ja Fußmassagen zum Beispiel, oder? Kenne ich auch einige Freunde, die sagen, oh, Fußmassage, das ist das Größte. Ich bin jetzt direkt in so konkrete Beispiele eingestiegen, aber was wäre es denn bei dir, Stefan? Was würdest du dir aussuchen diese Woche?
Ja, ich möchte zuerst noch auf was anderes zurückkommen. Also ich habe so ein Instrument, ich mache diese Klangtherapie und da wir jetzt gemeinsam hier zusammen sind, kriegst du nachher gleich noch so eine kleine Behandlung.
Das wusste ich jetzt nicht, das ja, war das nicht abgesprochen. Weiß.
Wir haben uns ja eh nicht abgesprochen für diese Folge, von dem her. Interessant, ja. Was würde ich mir wünschen, also was würde ich wählen? Ja, ich würde mir vieles wählen. Heute muss ich sagen, ich mache eigentlich schon ziemlich das, was ich möchte und was ich gut finde. Ich könnte viel mehr mich behandeln lassen, aber irgendwie fehlt ein bisschen die Zeit dazu, weil ich ja auch mit einer Therapeutin zusammen bin, die auch Qigong übt. Wir behandeln uns manchmal gegenseitig, aber ja, wir könnten das viel mehr machen. Aber gerade früher hätte ich mir natürlich wirklich gewünscht, dass ich vielleicht viel früher mit Qigong oder was Ähnlichem in Kontakt komme. Oder eben genau sowas, eine gesundheitsfördernde Behandlung kriege und dazu gar nicht krank sein muss, sondern ich kriege die Behandlung schon so. Ich meine, ich bin ja heute therapeutisch unterwegs und in der Schweiz gibt es dieses System, dass diese alternativen Methoden zwar zumeist nicht von den Krankenkassen bezahlt werden, von den obligatorischen, die alle haben aber und haben müssen, aber es gibt Zusatzversicherungen für Alternativmedizin oder Komplementärtherapie und die zahlen dann was dran. Also irgendwie zwischen 50% und 90% normalerweise. Und da gibt es so ein bisschen die Tendenz, dass ich in letzter Zeit oft Fragebogen kriege von der Versicherung, ja, ist da wirklich noch die Krankheit und so. Und die wollen halt ein bisschen drauf drücken, dass man das weniger macht. Aber eigentlich müsste ja die Idee sein, ja, je mehr die das machen, desto weniger werden die krank. Und das fände ich halt den super Ansatz. Und da wäre ich sicher froh, ich hätte das früher gelernt. Ich hätte das früher gelernt und das hätte dazugehört. Es gibt ja die Erzählung, ich weiß nicht, wie historisch verbrieft das ist, das weiß ich nicht. Das ist so die Geschichte, dass es im alten China eine Zeit lang ein System gab, wo das Gesundheitssystem so war, du gingst zum Arzt, zur Ärztin oder wie man das nennt, zur Heilerin, einmal im Jahr. Du hattest sozusagen dein Hausarzt, deine Hausärztin und einmal im Jahr gingst du dorthin, der ganzen Familie. Und die haben dann gecheckt, wie es dir geht und haben nach TCM-Diagnosemöglichkeit natürlich gesehen, okay, wo ist da tendenziell etwas vielleicht nicht so gut. Und dann haben sie aufgrund von dem zum Beispiel Akupunktur gemacht, Akupressur gemacht, gedrückt, vielleicht Qigong-Übungen verschrieben, gesagt, du solltest jetzt diese und diese und diese Übung regelmäßig machen, haben sie auch ein paar Mal mit denen zusammen geübt und haben vielleicht Kräutermedizin verschrieben. Ja, musst du diesen Kräutertee jetzt die nächsten 3 Monate oder 2 Wochen trinken regelmäßig. Und dafür hat man gezahlt. Und wenn man dann trotzdem krank wurde, musste der Arzt das umsonst behandeln. Also das war sozusagen wie ein altes System der auch Krankheitsversicherung, kann man sagen, oder? Man hat also für die Prävention bezahlt, für die Krankheitsvorbeuge, für die Gesundheitspflege und die Krankenbehandlung, wenn man dann trotzdem krank war, die war dann umsonst. Und das ist so ein interessanter Gedanke. Das ist also, dort liegt jetzt eben die Pflege der Gesundheit im Zentrum.
Und man hat sich die Verantwortung auch geteilt, oder? Das ist, das ist ein spannendes Konzept, genau, wo man vielleicht auch viel mehr in den Fokus der Behandlerin, des Behandlers rückt. Das Interesse ist groß, dass du gesund bleibst, gesund wirst. Und dass es wirklich um dich geht, wo man ja manchmal vielleicht nicht unbedingt in unserem jetzigen Gesundheitssystem das Gefühl hat, dass es immer darum geht, dass es mir wirklich gut geht oder besser geht. Oft wird man ja einfach abgehandelt. Also ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass man auch mehr Zeit hat, um sich damit zu befassen. Es ist, Termine sind oft so getaktet oder man wartet so lange auf einen Termin, um sich untersuchen zu lassen. Da würde ich mir für zukünftige Gesundheitssysteme wünschen, dass sowas spontaner, schneller und ja auch umfänglicher geht, dass wir mehr Zeit hätten, wohin geschaut wird, etwas zu besprechen, vielleicht auch mit der Behandlerin, mit dem Behandler, um sich tatsächlich behandelt zu fühlen oder gesehen zu fühlen. Ich glaube, das ist wichtig, dass der Mensch dort ankommen kann, seine Anliegen platzieren und dass die ernst genommen werden. Dafür ist oft in diesem getakteten System einfach gerade nicht die Zeit. Und da möchte man ja auch keinen Vorwurf machen oder keine Schuld aussprechen. Es ist das System, wie es eben gerade ausgelegt ist, dass die Zeit wenig da ist, man sie sich nicht wirklich nehmen kann. Und das würde ich mir anders wünschen.
Und man schaut dann halt auf das, was man selber, wo man vielleicht Kosten einsparen kann, in welche Abteilung und wie kurzfristig und sieht den großen Zusammenhänge nicht, oder? Ganz absurd bei den Krankenkassen. Gut, oft sehen sie vielleicht den Zusammenhang nicht, jetzt wie wir aus TCM-Sicht zum Beispiel sehen, dass wir sagen, okay, wirklich lange im Stress und in der Erschöpfung sein kann wirklich zu körperlichen Krankheiten führen, oder? Und zwar zu schlimmen Krankheiten führen. Also kommt es natürlich auch günstiger, wenn ich schaue, dass ich ja das pflege. Und das ist jetzt vielleicht viel nicht klar und das kann man auch nicht wissenschaftlich wirklich genau beweisen. Auch weil es schwierig wäre, ethisch verantwortliche Tests zu machen in diese Richtung. Man müsste ja dann eine Versuchsgruppe bewusst schlecht behandeln oder so. Also es geht ja gar nicht, oder? Also von dem her, das ist, wird immer ein bisschen nicht wirklich 100% beweisbar sein. Aber das ist unsere Theorie. Aber es gibt ja andere Sachen, die sind eigentlich relativ klar, dass sie so sind, oder? Also die sind den meisten Leuten klar. Das ist zum Beispiel, dass wenn man besser mit Stress umgehen kann, dass man dann weniger in einen Burnout kommt oder so. Das wird niemand bestreiten, oder? Aber auch dort ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin dieses System mit den Krankenkassen in der Schweiz erwähnt. Da gibt es die obligatorische Krankenversicherung und dann gibt es die Zusatzversicherung. Da arbeiten natürlich verschiedene Leute. Und dann, obwohl das sogar die gleiche Firma ist, wird dann halt der Beauftragte der Sachbearbeiter der Zusatzversicherung, der wird schauen, dass möglichst wenig Leistung abgebucht wird und dass der möglichst wenig wird, obwohl, wenn das Ganze anschauen wird, muss er sagen, okay, dann wird der wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit weniger krank und wird dann nicht, wie ich manche Leute kenne, mit einem Burnout dann ein halbes Jahr krank sein und in teure Kliniken gehen müssen. Also man würde eigentlich extrem viel sparen, aber der muss halt sein Budget kontrollieren. Und da kann der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin gar nichts dafür. Das ist das System, oder? Und der andere seines. Und das da nur durch wird er beurteilt. Und hier müsste man einfach irgendetwas haben, wo man mehr aufs Ganze schaut.
Durchlässiger und in Kombination. Ja, das sehe ich auch so. Was meine Perspektive ist, auch die Angebote zugänglicher zu machen. Du hast vorher erwähnt, bei der Zusatzversicherung, wenn man eine Leistung in Anspruch nimmt, reicht man sie dort ein, reicht die Unterlagen ein. Das sind natürlich auch alles immer sehr aufwendige Prozesse, die nicht jeder auf sich nehmen möchte und viel mit Bürokratie verbunden. Was ich mir für ein zukünftiges Gesundheitssystem wünschen würde, das ist eben alles leichter, luftiger, durchlässiger laufen könnte. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir zahlen einen Beitrag jetzt im Moment monatlich für unsere Krankenversicherung. Ich habe wie so eine Art Budget, was ich für meine Gesunderhaltung sozusagen investiere. Und davon kann ich aber übers Jahr, wie vorher so ein konkretes Beispiel angebracht, jede Woche mir eine Massage aussuchen. Ich kann meine Zahnreinigung machen, ohne irgendwo was einreichen zu müssen. Ich kann, also ich fände es, glaube ich, schön, wenn es einfach freier wäre in dem Sinne, dass es mich nicht bürokratisch belastet, sondern wirklich unterstützt, für meine Gesundheit aktiv zu sein, ohne dann noch 1000 Papierkram-Aufgaben mitzuschleppen. Das würde mich, glaube ich, sehr unterstützen, noch mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen oder Präventivmaßnahmen zu buchen oder wie auch immer.
Schöne Vision, und ich denke, wo wir uns beide das Zentrum sehen oder das Zentrale dran sehen, ist eben mehr das Fördern des Positiven, der Gesundheit, des Guten, oder? Und nicht nur so viel bekämpfen der Krankheit. Wobei ich hier auch wirklich einwenden muss, auch hier, finde ich, gibt es zum Teil in diesen Kreisen Extrempositionen. Und ich möchte überhaupt nicht gegen die Intensivmedizin sprechen, wie wir sie haben.
Nein, überhaupt nicht.
Ich meine, wir sind ja jetzt eher, da gibt es ja wunderbare Sachen. Wir sind alle sehr glücklich, wenn wir einen Unfall haben, dass wir in einem ein gutes Gesundheitssystem haben, wo wir versorgt werden und wo wir nicht irgendwo, also wenn wir in solchen Ländern leben, und ich denke, Deutschland und die Schweiz sind solche Länder, in denen das einigermaßen funktioniert. Man muss gar nicht so weit gehen, wo das nicht mehr so gut funktioniert, wenn man kein Geld hat. Aber auch andere Sachen. Ich habe ja schon erzählt, ich arbeite viel, mache ich Projekte mit schwerkranken jungen Menschen, und da haben wir mit einigen jungen Menschen gearbeitet, die zystische Fibrose haben. Und das ist eine Erbkrankheit, ja, die bis vor kurzem noch, also bis vor 20, 30 Jahren, sind die meisten vor 20 gestorben. Dann konnte man es durch Medikamente und therapeutische Maßnahmen auch hinauszögern, und die sind zum Teil 40 geworden oder so. Aber es war ganz klar, du lebst nicht lange mit der Krankheit und es gibt keine Heilung. Und ich habe mit Leuten gelebt, gearbeitet, die genau diese Krankheit hatten. Und ganz klar die Perspektive, das wird irgendwann mal aufhören. Und deren Freunde auch schon zum Teil sehr jung gestorben sind. Mhm. Und jetzt seit ein paar Jahren gibt es ein Medikament gegen manche dieser Genomtypen der Krankheit, nicht gegen alle Varianten der Krankheit. Und die können ein normales Leben führen. Und das sind junge Menschen, die ich kenne. Also ich kenne da zwei sehr gut, mit denen habe ich viel gearbeitet. Ich finde das wunderbar.
Ja.
Das finde das wunderbar, auch wenn das Hightech-Medizin ist. Mhm. Und mit der Qigong hätten sie das nicht hingekriegt. Mhm. Also dort sind auch die Grenzen und es ist auch super und wunderbar. Und zum Glück gibt es das.
Ja.
Und das ist zwar extrem teuer, aber für das zahle ich gerne auch viel Krankenkassenbeiträge. Also dass solche Menschen das haben. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch absurde Sachen, wo man dann vielleicht gegen viel Geld ausgibt für etwas. Und vielleicht werden da manche Leute jetzt sauer, ich weiß es nicht. Als mein schon länger verstorbener Bruder im Krankenhaus war und mit Diabetes Typ B diagnostiziert wurde. Und das hatte ganz klar, also der war schwer übergewichtig und das hatte ganz klar mit dem zu tun. Habe ich ihn gefragt, ah ja, und jetzt musst du aufs Essen schauen. Und er hat gesagt, nee, da haben sie nichts davon gesagt. Ich muss einfach das Insulin einstellen. Und ja, das ist wohl heute bei vielen Ärztinnen und Ärzten so, dass die gar nicht mehr davon sprechen, was man mit Lebensveränderung auch oder Lebensstilveränderung auch verändern könnte. Mhm. Dass man eben das in vielen Fällen, nicht in allen, auch wirklich völlig in den Griff kriegen kann, nur durch eine Umstellung der Ernährung. Mhm. Ist natürlich schwierig für viele. Und deshalb empfehlen es viele Ärzte auch nicht mehr, weil sie sagen, das hält sich eh niemand dran. Mhm. Also machen wir doch von Anfang an nur Insulin. Mhm. Finde ich sehr schwierig, weil auch wenn es nicht längst nicht jeder macht, vielleicht nur 10% dann wirklich machen, die verpassen dann vielleicht was. Mhm. Dass sie wirklich auch vielleicht auf einer anderen Ebene besser für sich schauen können und vielleicht auch glücklicher werden. Ich muss sagen, ich bin heute nicht nur gesünder als früher, bei mir hat es auch viel mit der Ernährung angefangen am Anfang, sondern ich bin auch sehr viel zufriedener und glücklicher. Also ich bin unglaublich froh darüber, dass ich dazu gezwungen wurde, mich mit meiner Gesundheit auseinanderzusetzen in jungen Jahren und was verändert habe. Und wenn man mir da einfach eine Pille reingeworfen hätte und meine Bauchprobleme wären vorbei gewesen, wäre ich heute nicht an dem Punkt, wo ich bin, wo ich mich sehr zufrieden fühle und 100-mal glücklicher bin, als ich das vor 40 Jahren war.
Ich hatte auch noch ein Beispiel, was mir vorher eingefallen ist. Ich war bei einem Orthopäden wegen Beschwerden. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, war es das Knie oder die Hüfte. Und dann saß ich auf dieser Liege und plötzlich hat sich gezeigt, das eine Bein ist kürzer als das andere. Und dann wären wir schon fast dabei gewesen, mir wie so eine Art Einlage für den Schuh zu bestellen, die diese Länge der Beine ausgleicht, um eine Schiefstellung des Beckens zu vermeiden. Und dann bin ich natürlich ein bisschen erschrocken und dachte mir, oh mein Gott, das eine Bein ist viel länger als das andere. Das höre ich zum ersten Mal und da war ich ja schon so Mitte 30 oder so. Und dann war ich zufällig bei einem Osteopathen wegen was anderem. Ist inzwischen auch ein Freund der Familie und dann sagt er, du hast kein kürzeres Bein, dein Becken ist einfach schief. Stehst du relativ oft so, wie man es so kennt, an der Bushaltestelle, dass man so auf einem Bein stützt und das andere locker ist? Oder sitzt du oft mit überschlagenen Beinen da? Das kann schon daher kommen, dass dann wie so eine Art Beckenschiefstand entsteht. Und dann hat er da ein paar so Sachen gemacht und dann mich wieder hingesetzt und plötzlich waren die Beine wieder gleich lang. Und das sind immer so Beispiele, finde ich, im Leben, wo ich ausprobieren durfte, hätten wir diese Möglichkeiten jederzeit verschiedene Therapieformen immer wieder auszuprobieren, zu gucken, aber auch nicht im Sinne dieser Selbstoptimierung, du musst jetzt jede Woche zum Osteopathen und das nicht, sondern mehr so aus dem Spüren heraus, ach, jetzt buche ich mal die Massage oder die Osteopathiebehandlung oder schau einfach, was hat mir der Therapeut, um welche Themen geht es bei mir gerade vielleicht in einem Gespräch? Da findet man ja auch Sachen, die erstmal ganz unbedenklich sind, sich korrigieren lassen aus dem Fachwissen, die diese Personen haben. Und dann entsteht eben weniger Rückenschmerzen, weniger Kniebeschwerden, weil es war einfach nur ein Beckenschiefstand. Und hätte ich das vielleicht jahrelang nicht berücksichtigt und diese Einlage mir machen lassen, wer weiß, was sich daraus entwickelt hätte. Jetzt hat der diesen Beckenschiefstand korrigiert. Ich war wieder gerade, meine Beine waren wieder gleich lang. Kein Problem entstanden, keine Krankheit entstanden, keine Folgebeschwerden entstanden. Also ich merke, wenn wir über dieses Thema sprechen, die Zukunft des Gesundheitssystems oder unsere Visionen, bei mir geht es immer wieder um diese leichten Lösungswege, die einen auf dem Weg begegnen. Und das tun sie ja jetzt auch. Ich war bei dem Orthopäden und dann war ich zufällig bei dem Osteopathen und der findet es und hat mich sozusagen davor bewahrt, diese Einlage machen zu lassen. Und ich denke, wenn wir jetzt in die Zukunft sehen und uns überlegen, okay, wie könnte das Gesundheitssystem in Zukunft sein? Wie würden wir es uns wünschen? Dann diese Leichtigkeit oder diesen zufällig sich ergebenden Fluss. Du begegnest dann schon dem richtigen Therapeuten oder der richtigen Masseurin, die genau das sieht, erkennt, was gerade bei dir im Ungleichgewicht ist oder Verspannung. Dann wäre das ja ganz, das Ganze mehr im Fluss, mehr im Miteinander, sich gesund erhalten, sich auch weitererzählen. Du, ich habe da jemanden gerade kennengelernt und da habe ich die Therapie ausprobiert. Das hat mir so toll geholfen. Vielleicht magst du auch. Also ich finde gerade diesen Fluss so interessant, ja, der da reinkommt in das Miteinander.
Ich bin jetzt da ehrlich gesagt auch ein bisschen entsetzt über deinen Orthopäden, weil also das ist etwas, was ich zum Beispiel in meiner Praxis mit Fina regelmäßig mache. Ich hatte jetzt gerade ein Wochenende, wo ich mit angehenden Therapeutinnen gearbeitet habe und genau diese Technik gezeigt habe, wie man mit wirklich einfacher Technik einen Beckenschiefstand ausgleichen kann. Natürlich, wenn du weiterhin schief stehst, wird es wieder kommen. Man muss es ein paar Mal machen, aber da kann man wirklich viel machen. Und ich weiß, dass das zumindest mittlerweile doch viele Orthopädinnen und Orthopäden auch wissen und nicht mehr so schnell diese Einlagen oder sogar erhöhten Sohlen machen. Es gibt natürlich Leute mit wirklich kürzeren Beinen, aber das ist relativ selten. Meistens ist es ein Beckenschiefstand. Und
das ist so circa 20 Jahre her, würde ich sagen.
Ja, dann verstehe ich. Dann verstehe ich, wenn es so lange her ist, weil langsam, denke ich, hat sich das rumgesponnen. Aber was ich da denke, es gibt auch was anderes zum Beispiel, wo ich sehe, sehr häufig Rückenprobleme, Gelenkprobleme im Sinne von Arthrose und so. Der Orthopäde sagt, wir müssen operieren, künstliches Hüftgelenk. Physiotherapeutin sagt, vielleicht probieren Sie noch was anderes aus, schickt sie zu mir oder sagt einfach, sowas wie Akku, wie Tweener-Therapie wäre gut, erfindet mich.
Wie heißt das, Tweener?
Tweener ist sozusagen die manuelle Therapie in der chinesischen Medizin, heute oft als Akupressur genannt.
Ja, unter dem Begriff sagt mir was.
Und dort, nach einmal ging es besser. Dann haben wir regelmäßig behandelt, einem halben Jahr waren die Beschwerden vollständig weg und ist noch ab und zu gekommen, nach einem Jahr nicht mehr. Ich höre jetzt noch ab und zu von ihm, es geht ihm super. Er kommt dann wieder, falls es sich wieder zeigt. Und dann war der Orthopäde, und es gibt es Leute, die dort natürlich sehr stark sagen, es geht nur ums Geld. Das glaube ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass gewisse Krankenhäuser ihre Operateure antreiben, möglichst viel zu operieren oder die teuren Geräte zu geben, das gibt es schon. Aber sonst glaube ich nicht, ich will da niemandem bösen Willen unterstellen, aber ich denke, wir machen das, was wir können. Und wir sehen das, was wir am besten kennen.
Das ist ein Fachbereich einfach.
Genau. Und ein Chirurg sieht, was man operieren kann. Aber ein Osteopath sieht, was man mit dem machen kann. Eine Kraniosakraltherapeutin sieht, was sie mit Kraniosakraltherapie machen kann. Ein Qigong-Mensch sieht, was man mit Qigong machen kann. Und wir müssen mehr dieser Leute haben, die das eben auch sehen oder sogar die eben zusammenarbeiten. Die
zusammenarbeiten.
Gemeinschaftspraxis gibt es ja manchmal auch, wo eben Ärztinnen zusammen mit Osteopathen und mit TCM-Leuten und Qigong-Leuten zusammenarbeiten. Gibt es mittlerweile Ansätze, aber es ist immer noch kleinere Ansätze, aber das mehr fördern und dann sehe ich das auch. Es gab vor vielen Jahren in der Schweiz eine Statistik, sehr interessant, es ist schon länger her, aber ich glaube, das wird immer noch sein. Und zwar ging es darum, in welchen Kantonen mehr Kaiserschnitte angewandt wurden. Da gibt es eine Statistik und man konnte einen ganz eindeutigen Zusammenhang sehen, ganz einfach. Wo es mehr OP-Plätze hatte, wurden mehr Kaiserschnitte gemacht. Mhm. Einfach je mehr Plätze und Menschen, die das auch machen, hatten, also je mehr Kapazität, um zu operieren, desto mehr wurde es gemacht. Mhm. Und zwar 100%. Also das stimmte vollkommen überein. Mhm. Die Kantone mit der meisten Belegung, das waren Basel und Genf, hatten am meisten. Und dann war es, glaube ich, Appenzell Ausserrhoden mit halt der geringsten Krankenhausdichte. Es war aber nicht so, dass es in den Kantonen mehr Todesfälle oder sowas gab, oder? Oder zumindest nicht irgendwie statistisch groß relevant. Mhm. Das finde ich, ich denke, das ist bei vielem so. Und wie gesagt, ich möchte niemandem vorwerfen, dass es böse Absicht ist. Man weiß einfach, man arbeitet mit dem, was man kennt. Mhm. Und ich finde die Chirurgen, die können wunderbare Sachen machen. Wunderbar, was sie heute machen können. Und da sind wir alle immer wieder mal froh drum. Aber es ist auch gut, wenn noch jemand anders da ist, der auch sieht, hier müssen wir eigentlich nicht operieren. Mhm. Hier habe ich eine ganz einfache Technik, die können wir 10 Behandlungen, da wird es besser gehen und dann macht sie vielleicht noch selber was und so. Und dann probiert man erstmal das aus. Mhm. Spart auch Geld, aber vor allem ist es auch einfach viel gesünder und schöner.
Ja. Ja, im Moment sind wir da ja noch so ein bisschen alleingelassen, weil wir holen uns vielleicht die Meinung vom Arzt ein. Dann müssen wir uns einen Alternativtherapeuten, Therapeutin suchen, holen uns da eine Meinung ein, dann vielleicht noch eine Homöopathin. Und wir sind dann alleine in dieser Entscheidungsfindung, um zu, ja, was ist jetzt das Richtige? Wäre das ein Team aus den dreien, die sich beraten und mit mir zusammen vielleicht ein Gespräch führen und sagen, so, wir haben uns jetzt beraten, das ist da möglich, das ist da möglich, wir sehen hier die größten Chancen. Hängt natürlich davon ab, was ist Ihr Ziel? Möchten Sie eine OP abwenden? Oder also das für die Zukunft, so Teams zu haben, mit denen man, wo die Patientin, der Patient nicht in dieser alleinigen, vielleicht verzweifelten Situation eh schon, weil du durch etwas geschwächt bist und belastet, dann auch noch entscheiden musst, was ist das Richtige für dich, sondern mehr darauf zu bauen, dass sich die Fachexperten untereinander, miteinander arbeiten, austauschen, kooperieren und es darum geht, wie du anfangs gesagt hast, es geht um deine Gesunderhaltung und das ist das Interesse aller in diesem Gespräch. Das wäre wirklich eine schöne Aussicht für die Zukunft und da entwickeln wir uns ja auch hin, aber es geht noch sehr langsam und ist immer noch mit sehr vielen bürokratischen Hürden verbunden, finde ich.
Ja, aber es gibt schon viel mehr. Also ich sehe es da wirklich andere Ansätze, gerade ist bei vielen Medizinerinnen und Medizinern, da gibt es viel mehr heute, die offen sind. Mhm. Ich weiß, meine Frau, die arbeitet ja als Kraniosakraltherapeutin ursprünglich, Physiotherapeutin und sie arbeitet seit über 30 Jahren im Krankenhaus. Und als wir frisch zusammen waren, da weiß ich noch, da hat ihr ein Oberarzt verboten, Lymphdrainage zu machen, was jetzt wirklich nichts Esoterisches ist, aber er fand, das ist alles Quatsch. Das ist alles esoterischer Humbug, aber das ist überhaupt nicht esoterisch oder energetisch, das ist Lymphen, das ist physisch. Aber der kannte das halt nicht und der fand das alles Quatsch. Und sie hat dann einen heftigen Rüffel bekommen, weil sie eine Krebspatientin trotzdem mit Lymphdrainage behandelt hat. Und als der Professor dann zu der Patientin kam und die sagte, es geht mir jetzt viel besser, seit sie hier war, seit die Therapeutin, und dann hat er gefragt, was hat sie denn da gemacht, und hat sie es beschrieben und dann hat sie einen strengen Verweis gekriegt, obwohl durch ihr Nichtbefolgen dessen es der Patientin besser ging. Mhm. Und heute hat sie Leute, wo sie eigentlich nur noch Kraniosakraltherapie macht im Krankenhaus. Und das ist mittlerweile sehr verbreitet, dass die Krankenhäuser auch Alternativtherapeuten haben, einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil es einfach die Leute wollen, oder? Und weil die natürlich auch.
Das ist aber schon was Spezielles, auch hier in der Schweiz, oder? Jetzt bei uns?
Ich glaube, es gibt in Deutschland schon auch Kliniken, auch schon? Die Alternativtherapie im Haus haben. Gibt es schon auch. Aber ich weiß nicht, wie verbreitet es ist. Hier ist es mittlerweile recht verbreitet. Mhm. Und heute ist es so, dass sie viele Oberärzte hat, die schicken die Leute zu ihr und so mit Sachen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber die Leute haben super Rückmeldungen, es geht den Leuten besser, also schicke ich dir die Leute. Ich verstehe überhaupt nicht, was du da machst. Mhm. Und da gibt es doch mittlerweile recht viele. Und das finde ich, ich glaube schon, dass sich da in der Richtung etwas ein bisschen verändert mit neuen Generationen.
Also sieht da vielleicht das Krankenhaus auch inzwischen Vorteil darin, naja, wir werden öfters gewählt als Krankenhaus, wenn wir das anbieten, weil es den Leuten besser geht, wenn sie herausgehen. Also ist das auch so eine neue entdeckte, neuer entdeckter Vorteil der Krankenhäuser für sich, dass sie das als Zusatz bieten, um den Patientinnen und Patienten besseren Service rundum gegenüber anderen Krankenhäusern zu bieten?
Mhm. Ja, sicher das, aber ich denke eben auch, es ist die Einstellung der Leute, die sich auch da öffnen. Und ich denke, das hat ja auch was sehr Wichtiges, einfach auch zu wissen, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es hilft offensichtlich, also kann, und das sind wirklich Leute, die das gesagt haben, oder wörtlich, ich habe keine Ahnung, was du da machst, haben sich dann auch selber behandeln lassen, um es auszuprobieren, keine Ahnung, wie das wirken soll, es passt nicht in ihr Konzept, was sie gelernt haben an der Uni, aber es wirkt. Also machen wir es. Mhm. Und ich meine, dort ist ja auch wichtig, eigentlich ist ja unwissenschaftlich zu sagen, okay, ich weiß, was es ist. Weil wir wissen immer nur einen Teil und es gibt so viele in der Entwicklung der Wissenschaften, gerade der Medizin, so viele. Mhm. Und es gibt ja die Geschichte, die viele kennen von Ignaz Semmelweis, eine sehr krasse Geschichte, die das so deutlich zeigt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das war ein Arzt, ein ungarischer Arzt, aber glaube ich in Österreich, glaube ich in Wien war das, bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, in einer Geburtsklinik gearbeitet hat. Und der hat dann irgendwann mal, und es gab halt eine sehr große Sterblichkeit, vor allem auch nach der Geburt, dass die Frauen dann Infekte bekamen. Und er war Geburtshelfer, Arzt. Und er war dort offenbar in der Leitenden, hat er in der Abteilung geleitet. Und er hatte dann irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht mit der Hygiene zu tun haben könnte. Und hat dann das Unglaubliche gewagt, in seiner Abteilung durchzusetzen, dass man sich, bevor man Geburtshilfe macht, also da auch in den Körper hineingreift, die Hände wäscht. Oder? Wäscht. Also war natürlich in seinem Berufskollegen großes Entsetzen. Hm? Was? Wir sollen da schuld sein dran? Und da gingen die Sterblichkeitsraten massiv zurück. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber das war, glaube ich, um 50% oder sowas. Also ganz, ganz krass. Oder? Aber in Fachkreisen wurde er verteufelt, unter anderem mit dem Grund, dass es überhaupt nicht wissenschaftlich ist. Also dass es sozusagen nicht in das damalige wissenschaftliche Bild hineinpasste, wo man noch nichts von Bakterien wusste, nichts von Keimen wusste, sondern irgendwelche, ich weiß nicht, was das war, die Viersäfte-Theorie oder so war und völlig nichts mit Händewaschen zu tun hat. Und der Mann wurde aus seinem Job rausgeworfen und er starb dann am Schluss in einem Abendhaus, glaube ich, oder psychiatrischen Klinik, er wurde dann eingewiesen in Budapest. Mittlerweile heißt die medizinische Fakultät in Ungarn, heißt Semmelweis-Institut, also der ist ein großer Mann mittlerweile, aber er ist verarmt und ausgegrenzt, verstoßen, mit der Begründung, es passt nicht in die Wissenschaft, weil man Bakterien nicht kannte. Und das ist ja ein bisschen ähnlich, vielleicht entdecken wir irgendwann mal genau, was es ist, wieso ACTCM. Und das sind viele auch dran, da gibt es Harvard-Studien und so mittlerweile Leute, die ziemlich dran sind, ob man es jemals wirklich genau beweisen kann. Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Aber wir müssen immer sehen, was wir wissen, das ist immer nur ein ganz kleiner Teil von dem.
Und deswegen können wir uns ein schönes zukünftiges Gesundheitssystem auch herbeiwünschen, weil das Wissen kommt vielleicht mit unseren Wünschen.
Es gibt ja, da kommt ja gerade ein Einstein-Zitat in den Sinn, der sagte, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist immer begrenzt.
Hm, schön.
Ja gut, das war mal so ein bisschen eine Fantasiestunde, kann man in dem Zusammenhang sagen. Wir haben ein bisschen unsere Wünsche gesagt und werden dann vielleicht nächstes Mal wieder ein bisschen konkreter auf Fälle eingehen. Ich fand es sehr schön, über das zu reden. Und ich glaube, solche Visionen können auch wichtig sein.
Vielen Dank. Und wenn ihr auch da Ideen habt und Inspirationen für uns, gerne her damit. Wir freuen uns, das in den nächsten Folgen mit einzubauen, zu diskutieren und ja, auch euren Blick auf das Ganze mitzunehmen.
Ja, wir haben ja vorhin gerade davon gesprochen, von dieser Klangbehandlung mit einem Monochord. Das haben wir gerade gesagt, das machen wir doch gleich mal. Und natürlich kann man jetzt hier das nicht auf dem Körper spüren, man legt es jetzt so auf den Rücken. Aber man kann natürlich mit der Schwingung mitgehen. Das ist übrigens auch das Instrument, mit dem wir die Eingangsmusik jeweils machen. Und ja, vielleicht kannst du einfach, wenn du Lust hast, das kannst du natürlich jetzt auch beenden, kannst du hier noch mal zuhören und wie so ein bisschen die Schwingung auf dich wirken lassen. Und du kannst dir ja vielleicht auch vorstellen, dass du es auch physisch spürst. Natürlich ist es ein bisschen anders, jetzt so, wenn man es so hört oder wenn man es direkt auf dem Körper hat, aber die Schwingung wirkt auch so. Wie war das?
Ich muss mich kurz aufrichten. Ich durfte testen. Ja, das war sehr intensiv, weil das Instrument ja komplett auf einem drauf liegt und alles überträgt, was gespielt wird. Also wie so eine Durchflutung von Kopf bis Fuß, aber auch zum Boden hin. Ich lag jetzt auf dem Bauch, hatte das Instrument auf dem Rücken. Und das durchflutet einen von oben nach unten, quasi vom Instrument Richtung Erde und wieder zurück, aber auch von Kopf bis Fuß. Also ich fühle mich jetzt, wie als wäre ich kurz in einem Vakuum drin gewesen und jetzt wieder draußen. Das ist ein ganz interessantes Gefühl. Aber vorher hatte ich auch so ein bisschen eine Verspannung im unteren Rücken. Da spüre ich jetzt gar nichts mehr. Also ich spüre mich jetzt wie so eine gereinigte Hülle. Ist ganz interessant. Ja, war wohltuend. Also auch in der Kürze der Zeit war sehr wohltuend.
Super. Ja. Interessant. Ich bin gespannt, wie das auf euch wirkt, einfach aus der Ferne. Ich habe mir oft schon sowas auch angehört auf CD oder so und das wirkt auch. Es wirkt natürlich live nochmal ganz anders.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.